Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich darf Sie auch noch herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst unter diesem Thema prophetische Augenblicke. Wollen wir diese beiden Texte heute Morgen behandeln? Vielleicht nur den einen, mal sehen, wie wir geleitet sind. Ich erlaube mir auch noch mal ganz kurz zu beten. Lieber Vater im Himmel, wir bitten in Jesus Christus, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort, dass wir deine Macht sehen, aber auch das Geschehen in unserer Welt, vielleicht in unserem eigenen Herzen. Belebe dein Werk, gib auch den Übersetzern Gnade zu übersetzen und uns zu hören. Öffne uns das Verständnis, wir danken dir dafür. Amen. Gleich zu Beginn fällt uns auf, bei dieser ersten Begebenheit, als der Herr Jesus Christus zwei Besessene heilt, übrigens im Markus-Evangelium in der Parallelstelle ist nur von einem Besessenen die Rede, hier in Matthäus von zwei Besessenen. Wie kann man das Problem lösen? Ich glaube, beides ist richtig. Wie immer in der Bibel, nur im Markus-Evangelium scheint einer ganz besonders hervorgetreten zu sein und darum wird nur dieser von Markus erwähnt, aber es gab noch einen zweiten. Das, was hier geschah, Jesus hat Kapernaum verlassen und ist jetzt auf die andere Seite des Sees gefahren und er begegnet hier einer gewaltigen Machtdemonstration des Teufels. Warum? Es fällt einem ja sowieso auf, der Herr Jesus hat viele Dämonen ausgetrieben. Immer wieder wurde er damit konfrontiert. Es war eine ganz besondere Zeit. Der Teufel wusste und seine Dämonen, er kennt ja die Schrift, Jesus ist geboren in Bethlehem, Jesus tritt jetzt auf und da wütete er in ganz besonderer Art und Weise. Und wir sehen das ja auch aus dem Textzusammenhang, dass die Dämonen nun glaubten, jetzt ist wirklich die Zeit da, dass das Gericht kommt, der Messias, der auch das Reich jetzt angeboten hat, tut Buße, das Reich ist nahe herbeigekommen. Das war alles in Gang. Und von daher auch dieser, ich will mal sagen, ganz besondere Aufbruch der dämonischen Welt. So, liebe Geschwister, wird es in der Endzeit wieder gehen. Und man hat den Eindruck, wenn man sich so in dieser Welt umschaut, dass da schon wirklich buchstäblich der Teufel los ist und alles steht Kopf, wir hatten das auch gesungen, zum Teil die Ratlosigkeit, die Angst nimmt zu, der Terrorismus nimmt zu. Also als wenn die dämonische Welt das jetzt wieder ahnt. Es ist Erfüllung der Prophetie vorhanden. Jesus kommt bald zurück und da wütet sie dagegen. Diese zwei Besessenen übrigens, das waren ja ganz besondere Menschen, also wenn man sich das mal schaut, auch eben in Verbindung mit den anderen Parallelstellen in den Evangelien, die lebten in Gräbern. Die wohnten in Gräbern, in Grabhöhlen. Die waren mit Ketten gebunden worden und mit Fußfesseln und die haben die zerrissen. Tag und Nacht hatten sie keine Ruhe und schrien und schlugen sich selbst mit Steinen. Also das ist ja wirklich, das ist enorm, was da damals vor sich gegangen ist. Und es war eine ganze Legion von Dämonen, die diese beiden Menschen beherrschte. Und da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist das auch schon so ein prophetischer Augenblick, der hier ins Leuchten kommt. Weil ich möchte versuchen, das nachher ein bisschen tiefer noch darauf einzugehen, denn es war ja so, der Herr Jesus ging an das Ostufer des Sees Genezareth. Wir kommen später noch darauf. Und das war eine Vermischung zwischen Juden und Heiden. Eine starke Vermischung von Juden und Heiden in dieser Region. Wie gesagt, wir kommen noch darauf. Und da habe ich mir gedacht, ja, dass der Matthäus gerade zwei Besessene erwähnt oder die von Dämonen beherrscht waren, so mal von der prophetischen Perspektive her gesehen. Einerseits ist es Israel, die Juden. Andererseits sind es auch die Nationen, die ganz besonders in der letzten Zeit unter den Weltbeherrschern und Gewalten der Finsternis nach dem Epheserbrief Kapitel 6, Vers 12 zu leiden haben und göttliche Befreiung brauchen. Es wird in der letzten Zeit im wahrsten Sinne des Wortes der Teufel los sein. Und das wird Israel betreffen, das sieht man ja dann auch in der Offenbarung tatsächlich, wenn der Drache losschlägt, und es wird die Nationenwelt betreffen. Übrigens erinnert mich das auch an Hesekiel Kapitel 37, denn das jüdische Volk kommt ja aus den Gräbern der Nationen. Das jüdische Volk hat in den Gräbern der Nationen gelebt, Hesekiel Kapitel 37, und Gott ruft sie aus diesen Gräbern der Nationen heraus und sie sind dort, ich möchte mal sagen, von Legionen, von Tyrannen in der Nationenwelt beherrscht worden, angekettet worden, vergast worden, verfolgt worden, gequält worden. Tatsächlich, das jüdische Volk, also die haben das so erlebt. Und dann ruft Gott sie aus den Gräbern der Nationen heraus und bringt sie in ihre Heimat. Nun, das, was ich versprochen habe zu tun, diese Vermischung am Ostufer, das Land der Gadarener gehörte zu dem heidnischen Zehn-Städtegebiet. Es war Israel. Es war noch Land Israel, aber es war so eine Vermischung, das heidnische Zehn-Städtegebiet. Es heißt die Dekapolis, Zehnstadt, die Dekapolis. Dort lebten viele Nichtjuden und dort lebten auch Juden, die sich miteinander vermischt haben. Diese Dekapolis ist damals entstanden infolge der Eroberung von den Griechen unter Alexander den Großen. Und es handelte sich dabei um einen Zusammenschluss von 10 Gebieten zu besseren Handelsbeziehungen. Nicht zuletzt zwischen Israel und der Nationenwelt. 10 Gebiete, die sich dort zusammengeschlossen hatten in der Dekapolis, um miteinander Geschäfte machen zu können. Und hier war offensichtlich eine Machtzentrale, wenn ich das mal so sagen darf, ja, des Teufels. Da hat er sich ausgetobt. Schweine waren ja unreine Tiere. Aber es gab, so habe ich es jedenfalls nachgelesen, es gab offensichtlich damals tatsächlich Bauern, die haben zwar keine Schweine gegessen, das waren ja unreine Tiere für sie, aber die haben Schweine gezüchtet für die Dekapolis, um bei den Nichtjuden Gewinn zu machen. Interessant, nicht? Und wenn wir das mal im prophetischen Blickwinkel sehen, Israel hat heute zu der ganzen Welt enorme Handelsbeziehungen. Und was da geschäftlich noch gehen wird in Zukunft, das wird gewaltig sein. Und auch die Machtdemonstration Satans wieder, der das Ganze für sich benutzt. Für den Weltdiktator, der kommt, und für den Antichristen. Nicht nur Israel, gerade auch die Nationengebiete, die nämlich am Ende als 10 Könige dargestellt werden, stehen mit Israel in Verbindung. Wir haben hier in der Dekapolis 10 Gebiete gehabt für bessere Handelsbeziehungen mit Israel und umgekehrt. Und in der Endzeit wird sich das in gewisser Weise wiederholen, wenn es da heißt in Offenbarung 17, 12 bis 13, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige. Es sind wieder 10 Gebiete, wie damals, 10 Gebiete, die noch kein Reich empfangen haben. Aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Also diese wiederum in Zukunft entstehenden 10 Gebiete, 10 Könige treten ja in Verbindung mit dem Weltdiktator, der die Macht von Satan direkt bekommt, und mit dem falschen Propheten oder auch Antichristen genannt. Und dieser falsche Prophet, der kommt aller Wahrscheinlichkeit nach, so sehen es viele Ausleger, aus dem jüdischen Volk. Und der antichristliche Weltdiktator kommt aus dem Nationenmeer, und sie arbeiten Hand in Hand wieder, das jüdische Volk in Verbindung mit der Nationenwelt und diesen kommenden 10 Königreichen. Die Parallelstelle in Markus erklärt uns, dass die Dämonen in 2000 Schweine fuhren. Dämonen haben keinen Leib. Die können das. Aber es ist unheimlich. Ich glaube, das ist beispiellos, was da damals geschah, als Jesus zum ersten Mal auftrat, sichtbar. Und die haben ja Angst gehabt. Auch darauf kommen wir noch. Eine Legion bestand aus 3000 Soldaten in ihrer vollen Stärke bis 6000 Soldaten. Also eine Legion in voller Stärke, das waren 6000 Soldaten. Und es ist sicherlich auch nicht unbedeutend, habe ich mir auch so überlegt, warum der Dämon den Namen trägt Legion. Und da sehen wir wieder diese Verbindung, denn Legion, das bezog sich, oder das war der Name einer römischen Legion, die damals regierte und das Land, das jüdische Land besetzt hatte und unterdrückte. Und dieser Dämon hatte also, ich sag mal, einen heidnischen Namen, ja, der heidnischen Besatzer, Besatzungsmacht Rom, und wirkte damit in Israel unter diesen Menschen. Also auch da wieder eine irgendwie, finde ich, eigenartige Verbindung. Israel zur Nationenwelt. Diese Vermischung wird da wieder hergestellt. Ich sagte, Dämonen sind Geistwesen ohne Leib, die es vorziehen, aber natürlich in Körpern zu wohnen. Das sehen wir ja auch schon in der Geschichte von Noah. In 1. Mose Buch, Kapitel 4, Kapitel 5. Und sie wollen auf keinen Fall in den Abgrund. Und darum flehen und beten sie: Sohn Gottes, erlaube uns, in die Schweine zu fahren. Also jetzt können wir davon ausgehen, dass ungefähr, sagen wir mal so grob, zwischen 2000 und 6000 Dämonen waren da in einer oder zwei Personen. Und diese Dämonen erkennen, dass sie in einer ganz besonderen Zeit da wirkten, nämlich der Sohn Gottes hatte sich offenbart. Das ist interessant, weil die Dämonen, die erkennen den Herrn Jesus als Sohn Gottes, und die jüdische Führerschaft, die war ihm gegenüber blind. Hier wissen manchmal Dämonen mehr als Theologen. Und sie fragen: Sohn Gottes, bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Interessant. Ein interessanter Aspekt nach dem anderen, ja? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Sie haben Angst. Ich dachte an Jakobus Kapitel 2, Vers 19. Die Dämonen glauben und zittern. Liebe Freunde, jeder Mensch ohne Jesus hat wirklich Grund zum Zittern. Leider tun sie es nicht. Denn sie sagen, so haben wir es heute Morgen in der Losung gelesen, der Gottlose spricht, es ist kein Gott. Aber es ist furchtbar. Es ist furchtbar, ohne Gott, ohne Jesus Christus in dieser Welt zu leben. Dämonen haben Angst vor dem kommenden Gericht. Bist du vor der Zeit gekommen, um uns zu richten? Die Qual, die sie erwähnen, bezieht sich auf die Zukunft im Abgrund. Also die Dämonen wissen, es kommt der Tag, da kommen wir in den Abgrund beziehungsweise in den Feuersee. Der ja, so steht es ja in der Bibel, Jesus hat es ja selber gesagt, dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Und das sehen wir ja dann auch in der Offenbarung, ja, dass der Satan und seine Engel werden tatsächlich auch der falsche Prophet und so weiter, der Antichrist, die werden in diesen Feuersee geworfen werden. Sie wussten also, dass die Erscheinung des Sohnes Gottes mit dem endgültigen Gericht zu tun hat. Und ich sagte ja, darum war auch diese Machtdemonstration in der damaligen Welt ganz besonders stark. Und sie dachten nun offensichtlich, dass sie, also diese Legion von Dämonen, dass sie nun schon vor dem allgemeinen Gericht ins Feuersee zu kommen oder in den Abgrund zu kommen, dass sie vorher jetzt schon gerichtet werden und in den Abgrund geschickt werden. Und darum baten sie, den Herrn in die Schweine fahren zu können. Und da ist es doch nicht unbedeutend, und da haben wir wieder so, meine ich, so einen prophetischen Augenblick, ja? Es ist doch nicht unbedeutend, dass der Herr sie tatsächlich noch nicht richtet. Das fällt uns ja auf. Er schickt sie nicht in den Abgrund oder in den Feuersee. Aber was macht er? Er schickt sie sozusagen in den See Genezareth. Noch nicht in den Abgrund und in den Feuersee, sondern ins Galiläische Meer, so heißt der See Genezareth ja auch. Ich denke, dass das auch Prophetie ist. Wir wissen ja, dass Meer in der Bibel, ich hatte das schon mal erklärt, darum gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein, es gibt da etliche Bibelstellen, dass das Meer in der Bibel auch für das Völkermeer steht, für das Nationenmeer. Der antichristliche Weltdiktator kommt aus dem Meer, aus dem Nationenmeer. Der falsche Prophet kommt aus der Erde, Eres, Israel. Ja, das sind die beiden Komponenten. Also, wir stellen nochmal fest, dass die Dämonen hier in unserer Geschichte tatsächlich, bevor das endgültige Gericht über sie kommt, ausgetrieben werden und ins Meer gestürzt werden. Und liebe Freunde, wir entnehmen ja der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, wenn Gott diese Welt richtet, eine erstaunlich ähnliche, ich sag mal, gleiche Reihenfolge. Und darum ist das für mich hier wie so ein prophetischer Augenblick. Ich glaube, dass alles in der Bibel Prophetie ist, ja? Wir entnehmen der Offenbarung, dass Satan und seine Engel zuerst aus dem Himmel ausgetrieben werden und dann auf diese Erde ins Nationenmeer geschickt werden. Und da wird er sich austoben. Und erst nachher wird er dann in den Feuersee geworfen. Gleiche Reihenfolge, wie in unserer Geschichte. Ich darf das lesen, Offenbarung 12, 9. Und so wurde der große Drache, er hat ja diesen Kampf mit dem Erzengel Michael, Offenbarung 12, Vers 9, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt, der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und wir lesen dann weiter in Vers 12. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, ins Nationenmeer. Und er hat großen Zorn, da er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Wie damals. Dämonen werden ausgetrieben, stürzen sich ins Galiläische Meer. Der Teufel eines Tages wird aus dem Himmel ausgetrieben und wird auf diese Erde ins Weltenmeer gestürzt. Beklemmend ist, finde ich, sehr, sehr traurig, dass die Menschen in diesem heidnischen Gebiet den Herrn zurückweisen. Da baten sie ihn, aus ihrem Gebiet wegzuziehen. Ich denke, das ist das schlimmste Gebet, das ein Mensch beten kann. Nicht, ich bitte dich, Herr, komm in mein Leben und rette mich, sondern bitte geh weg. Ist grausam. In Markus heißt es noch, in der Parallelstelle, dass sie sich fürchteten und ihn anschließend baten, wegzugehen. Die Dämonen, die fürchteten die Macht Jesu und bitten ihn, in die Schweine fahren zu dürfen. Die Menschen fürchten sich vor der Liebe Jesu, die doch eigentlich die Macht hat, die Furcht auszutreiben. Denn wir lesen im 1. Johannesbrief 4,18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Die Menschen hatten Angst vor der Liebe Jesu. Die Dämonen hatten Angst vor der Macht Jesu. Ist das nicht heute ähnlich? Dass die Menschen, dass unsere Gesellschaft und eigentlich die, die es doch besonders gut wissen müssten, dass sie dabei sind, so zu reagieren, sie baten ihn, aus ihrem Gebiet wegzugehen. Gerade heute Morgen kam ein lieber Bruder auf mich zu, ganz aufgebracht, und hat mir gesagt, Mensch Norbert, hast du das gehört, was da jetzt wieder im Neumünster, muss irgendwie dieser Tage gewesen sein, gestern oder vorgestern, ich weiß es nicht genau, und er hat mir das alles erzählt, also wie dort zum Frieden praktisch der Dalai Lama eingeladen worden ist und irgendwelche größere Moslems, und sie sind alle mit zusammen auf dieser großen Bühne und Schamanen waren eingeladen offensichtlich, also so hat er es mir erzählt. Und dann baten alle für den Frieden in der Welt. Ja, ist dafür das Neumünster da? Und wo ist Jesus? Der wird ausgeladen. Wo ist sein Wort? Allein gültiger Maßstab? Er wird ausgeladen. Und anderes wird reingeholt. In Anführungsstriche dämonisches, oder? Das will man behalten. Die Leute waren lieber, lass uns die Schweine hier, das Unreine. Ja? Aber du, geh du weg. Und Das ist es. Jesus wird ausgeladen. Man verweigert ihm die Tür. Er soll nicht mehr regieren, er soll nicht bestimmen. Selbstbestimmung des Menschen, aber die haben ja keine Ahnung, dass sie doch bestimmt werden, dann eben von was anderem. Man legt dem Christentum Steine in den Weg und es scheint so, als sei alles bereits in einen Nebel von Finsternis umhüllt. Ja, heute war es nebelig hier in unserer Region, aber geistlich ist das auch so. Und eine christianisierte Welt hat außerdem vergessen, auf welchem Weg der Erlöser die Segnungen dieses Erlösers und der Glaube an uns herangetreten ist, nämlich über Israel. Und darum ist diese Welt, ist das richtig auch so, verdämonisiert, auch im Blick auf Israel und im Blick aufs Christentum und im Blick auf ihre Entscheidungen, die sie treffen. Steht Jesus vor der Tür? Erfüllt sich bald die Offenbarung? Und was stellen wir fest? Das ist ja so bewegend. Also, da baten sie ihn, dass er aus ihrem Gebiet weggehen möge. Und er stieg in ein Schiff, da kann man fast weinen, setzte über und kam in seine eigene Stadt. Er verlässt das heidnische Dekapolis-Gebiet und kommt zurück nach Israel, also in Anführungsstriche her, in seine eigene Stadt. Ja, so wird das sein. Man hat den Eindruck, ich setze das auch in Anführungsstriche, ich hoffe, dass Sie mich da verstehen, es ist nicht so, dass Gott nicht mehr da wäre. Wir leben immer noch im Gnadenzeitalter, aber man hat wirklich den Eindruck, als wenn Gott beginnt, sich zurückzuziehen. Und er diesem dämonischen freien Lauf gibt, wie damals. Und der Herr wendet sich Israel wieder zu, weil er nach Israel zurückkommen wird. Eines Tages. Es heißt, dass die zwei Besessenen waren sehr gefährlich. Je nach Übersetzung wütend, sodass niemand auf jener Straße vorbeigehen konnte. Ist doch hochaktuell. Ist doch hochaktuell. Aber das scheinen die Menschen nicht zu erkennen. Einmal, ich meine, Kriege in Syrien, Terrorismus der IS. Was ist das anders als dämonisch? Bösartige Herrscher, Unterdrücker, Tyrannen, Diktatoren, doch dämonisch gesteuert. Und sie waren so gefährlich, dass niemand mehr sich traute, ja, sozusagen auf jener Straße zu gehen. Heute Sicherheitsvorkehrungen in Stadien, in Supermärkten, auf Bahnhöfen, Einkaufszentren, Flughäfen. Man hat Angst. Es ist regelrecht gefährlich geworden. Wütende Personen terrorisieren die Welt. Dämonisch gesteuert, oder nicht? Vom biblischen Aspekt her. Aus dem jüdischen Volk kam der Messias. Und darum war seit jeher die Welt vom Satan gesteuert gegen dieses Volk und gegen den Herrn selber und natürlich auch gegen das Christentum. Das war schon so bei dem Pharao und das war bei Haman so, das war bei den Weltreichen so, die vier Weltreichen, das war bei Antiochos Epiphanes, dem Griechen, so. War aus dem syrischen Gebiet, das war bei Herodes so, das war bei Hitler und Stalin so. Und das wird im Antichristen auch wieder so sein. Hitchcock schreibt, ich möchte Ihnen dieses Buch empfehlen, Es wird Ihnen ein großer Gewinn sein, ein großer persönlicher Gewinn. Wir haben dieses Buch jetzt, der Hendrik und ich, auch mitgenommen, als wir auf dieser Deutschland-Tour waren. 101 Antworten auf Fragen über Satan, Dämonen und geistliche Kampfführung. Ist ganz interessant, dieses Buch. Sehr lesenswert und es ist auch sehr lehrreich. Zum Beispiel hier wird auch die Frage beantwortet, können Christen noch von Dämonen besessen sein? Zum Beispiel. Ja? Also 101 Antworten über Satan und Dämonen. Warum wird der Teufel Luzifer genannt? Kann der Teufel psychische Störungen verursachen? Was war der Pfahl im Fleisch bei Paulus? Sind UFOs das Werk des Teufels und seiner Dämonen? Kontrolliert und beeinflusst der Teufel die Führer und Staaten der Welt? Und vieles mehr. Also es ist wirklich kompakt geschrieben, nicht so langatmig. Also man kann das gut durchlesen. Es ist bei uns auf dem Büchertisch. Und dieser Mark Hitchcock schreibt in diesem Buch auf Seite 113, seit der Gründung des modernen Staates Israel im Jahr 1948 wird Israel von den umgebenden Nationen permanent schikaniert und häufig angegriffen. Die Weltgemeinschaft stellt sich oft auf die Seite der Feinde Israels, selbst wenn Israel nur auf grundlosen Terror reagiert. Israel steht unter dem ständigen Druck, Land für Frieden aufzugeben, obwohl die Strategie noch nie funktioniert hat. Warum ist die Welt so? Auf der einen Seite, hinter den Kulissen, sind da unheimliche Verbindungen zwischen Israel und der Nationenwelt, gerade wirtschaftlich, Handelsbeziehungen, unwahrscheinlich, auch schon fast erschreckend. Aber öffentlich wird Israel immer wieder drangsaliert und fix und fertig gemacht. Zum Beispiel, es ist zwar noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber es ist ja auch packend, ja, vom 13.10., also vom 13. Oktober vor 3 Tagen, die Nachricht, hat der Direktorenrat der UNESCO, dem 58 Mitgliederländer angehören, eine dramatische Entscheidung getroffen, demnach den Juden und Israel jegliche historische Verbindung zu Jerusalem, speziell zum Tempelberg und Klagemauer, aberkannt wurden. 58 Nationen. Da fragt man sich, woher nehmen die das Recht? Wie kann die Nationenwelt, UNESCO, einfach so eine Entscheidung, auf was gründen die sich? Nur weil das so Palästinenser oder so, weil die das wollen. Ja, Israel hat obwohl da die Steine schreien, dass es Israel gewesen ist, dem das alles gehört, ja? Wird einfach gesagt, nein, ihr habt nichts zu tun mit dem Tempelberg und nicht mal mit der Klagemauer. Das ist eigentlich alles muslimisch und so weiter und so fort. Wisst ihr, woran ich gedacht habe? Und da sehen wir auch, wie hochaktuell vielleicht Prophetie ist oder sein kann. Oder unsere Zeit. Oder die Spannung in unserer Zeit. Offenbarung Kapitel 11, Vers 2. Und der Vorhof wird den Nationen gegeben. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Man bezieht das ja dann auf den zukünftigen Tempel oder so. Aber wenn, irgendwo schlummert da was, ja? Das ist ja, wenn die Nationenwelt jetzt schon so reagiert und sagt, das hier, dieser Vorhof, all das, der ganze Tempelplatz oben und die Klagemauer unten und dieses Gebiet davor, das gehört euch nicht, das gehört uns. Ist doch packend, oder nicht? Ist doch packend. Ich habe hier ein paar Beispiele aufgeschrieben, die uns vielleicht zeigen, wie der Durcheinanderbringer, der Diabolo, sein Werk immer mächtiger treibt. Ich muss das zitieren. Erstens, in seiner kürzlichen Rede, vielleicht haben Sie die auch gelesen oder sogar gehört, vor der UNO sagte Netanyahu im Oktober 2016 unter anderem, er sprach übrigens wortwörtlich davon, wie die Handelsbeziehungen zwischen Israel und der Nationenwelt immer besser werden und immer gravierender und immer erfolgreicher. Und auf der anderen Seite, also wie damals hier in dieser Dekapolis, also ich finde das so erregend, ja? Also ich zitiere. Die UNO hat jedes schonungslose Wort verdient, bedenkt man das schändliche Tun der Generalversammlung im vergangenen Jahr, 20 Resolutionen gegen den demokratischen Staat Israel verabschiedet zu haben, aber nur die Summe von exakt 3 Resolutionen gegen alle anderen Länder auf diesem Planeten. Israel 20, der Rest der Welt 3. Und was ist mit dem Witz, der sich UN-Menschenrechtsrat nennt und jedes Jahr Israel mehr verurteilt als alle anderen Länder der Welt zusammen? In einer Welt, in der Frauen systematisch vergewaltigt, ermordet und als Sklavinnen verkauft werden, welches ist wohl das einzige Land, das die UNO-Kommission dieses Jahr auserkoren hat, um es für die Behandlung von Frauen zu verurteilen? Israel. Ja, Sie haben richtig geraten. Israel, 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 wo Frauen Kampfjets fliegen, große Unternehmen und Universitäten leiten, dem obersten Gericht schon 2-mal vorstanden und als Sprecherinnen in der Knesset und als Premierministerin gedient haben. Und der Zirkus geht weiter bei der UNESCO. Die UNESCO ist als UN-Gremium damit beschäftigt oder beauftragt, das Weltkulturerbe zu erhalten. Es ist schwer zu glauben, was ich jetzt sage, aber diese UNESCO verweigert dem jüdischen Volk tatsächlich jüngst die in 4000 Jahren gewachsene Verbindung zu seiner heiligsten Stätte, was wir jetzt gelesen haben vorher, ja? Dem Tempelberg. Das ist genauso absurd, wie die Verbindung zwischen der chinesischen Mauer und China zu leugnen. Hat er gut rhetorisch gebracht, ja? Wie erklärt man das? Ich finde dafür nur ein Wort. Dämonisch. Die dämonische Welt tobt sich aus. In einem Bericht der Weltwoche heißt es, schreibt ein Professor, bis zum Bruch wegen ihrer antisemitischen Orientierung habe ich eine islamisch-somalische Flüchtlingsfamilie betreut. Das Oberhaupt dieser patriarchalischen siebenköpfigen Familie beklagte sich mir gegenüber über Juden, die ihn seiner Rechte berauben würden. Der Somali lebt seit 3 Jahren auf Kosten des Sozialstaates in Göttingen ohne eigenen Erwerb oder Aussicht darauf, je einen solchen zu haben und mit 0 Kenntnissen der deutschen Sprache, aber mit hohen Ansprüchen. So hat er eine große, von der Stadt bezahlte Wohnung plus eine monatliche Zahlung, die meiner monatlichen Professurenpension gleicht, sowie Kitaplätze für seine Kinder und freie Krankenversicherung etc. etc. Nun will er auch noch ein Auto haben. Die Stadt Göttingen hat dies aber verweigert, weil so etwas nicht unter der Sozialhilfe fällt. Die Reaktion des islamischen Somali ist Empörung. Muslime haben in Deutschland keine Rechte. Auf meine Frage nach dem Warum erhielt ich diese Antwort. Göttingen wird wie Deutschland von Juden regiert, die gegen den Islam sind. Dieser Satz reichte mir aus, um die Beziehung zu diesem Muslim abzubrechen. Nun sind Judenhass und Antisemitismus nicht nur eine Krankheit, sondern auch irrational. Da helfen keine Argumente. Ist das nur so zu beantworten, ja? Nichts gegen die Ausländer und Asylanten. Die wollen wir aufnehmen, die wollen wir lieben, denen möchten wir das Evangelium in Liebe verkündigen, aber das ganze verschrobene Denken, auch Israel gegenüber, das ist kaum zu erklären, vernünftig zu erklären. Und dann noch ein drittes Beispiel vielleicht. In einem Stück auf einem polnischen Theaterfestival sorgte die Inszenierung unter dem Titel »Unsere Gewalt, eure Gewalt« des bosnisch-kroatischen Regisseurs so und so, den Namen kann ich auch sprechen, für einen Schock, allerdings nicht zum ersten Mal. Auf der Bühne wird eine Muslima von Jesus vergewaltigt. Das wird öffentlich dargestellt. Und dann noch in Polen. War eigentlich ein sehr katholisches Land. Ja? öffentlich dargestellt. Seht ihr, ihr Christen, ihr seid die Gefährlichen. Der Jesus, das ist der Gefährliche. Es wird alles diese Wahrheiten werden umgedreht. Aber um es auch auf uns anzuwenden, und ich denke, wir bleiben bei dem ersten Punkt, ich sage es jetzt schon, jetzt denken Sie, was, und hat er noch einen zweiten? Nicht nur im Globalen, auch individuell wird der Mensch mehr und mehr angefochten. Ist es nicht so? Menschen haben Angst. Sie sind geknechtet, unterliegen Zwängen, sind nicht mehr Herr über sich selbst. Selbst im Christentum ist manches so verschroben. Wie erleichtert oder erleichternd ist hier der Hinweis im Markus-Evangelium, Markus 5,15, über diesen Besessenen. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte. Er hat sie ausgetrieben. Da sitzen, bekleidet und vernünftig. Derselbe Mensch, den vorher Ketten nicht halten konnten, der sich selbst zerstörte, der schrie Tag und Nacht, ohne Unterbruch. Und jetzt, er sitzt da vor den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig. Das nenne ich Befreiung. Und das kann Jesus heute immer noch tun. Befreiung verschafft Freiheit. Jesus verschafft Freiheit. Die Legion war weg. 2000. Jesus sagt raus, weg. Befreiung verschafft Ruhe. Er sitzt da, der vorher Ruhelose, zu den Füßen Jesu. Befreiung Jesu verschafft Ordnung. Er sitzt da und ist bekleidet. Vorher war er nackt. Befreiung verschafft Neubesinnung. Wir haben gelesen, da sitzen bekleidet und vernünftig. Wollen Sie vernünftig werden? Dann nehmen Sie doch die Befreiung an, die Jesus Ihnen bietet. Jemand hat gesagt, je dunkler es hier um uns wird, desto mehr müssen wir das Herz öffnen für das Licht von oben. Man sollte sich dem Herrn nicht länger verweigern. Man darf ihn einladen. Denn jeder, der heute zum Glauben an Jesus kommt, und das möchte ich unbedingt noch loswerden heute Vormittag, in diesem Zusammenhang mit der Dämonenaustreibung, jeder, der zum Glauben an Jesus kommt, wird befreit so sehr heute nach Golgatha, dass es keine Dämonenaustreibung im Sinne von Exorzismus mehr braucht. Ja? Was? Denn jeder, Römer 10, Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Mit dem Kreuzestod Jesu und mit der Auferstehung hat er die Macht der Finsternis entwaffnet und hat er jetzt Gewalt über sie. Ja? Wir können das ja lesen. Das ist jetzt nach Pfingsten, nach dem Tod und der Auferstehung Jesu. Kolosser 2, Vers 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaft und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum wir in den apostolischen Lehrbriefen keine Handlung und keine Aufforderung finden, Dämonen auszutreiben. Oder haben Sie das schon mal gelesen im Römerbrief oder im Korintherbrief, im Galaterbrief, im Epheserbrief, im Petrusbrief? Die rufen lediglich auf zum Glauben an Jesus und die Erlösung vollumfänglich anzunehmen. Damals. Aber da ist wieder dieser kleine Unterschied. Damals im Rahmen der Reichsankündigung, jetzt kommt das messianische Reich, ja, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe beigekommen, da wurden die 12 jüdischen Apostel noch ausgesandt mit dem Auftrag, verkündet, das Reich der Himmel ist nahe gekommen und treibt Dämonen aus. Damals noch, im Blick auf dieses Reich. Aber dann, nach Pfingsten, wie gesagt, ich wiederhole, im Blick darauf, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und der Heilige Geist ausgegossen worden ist, der jetzt in der Gemeinde Jesu wohnt, wird es immer deutlicher, dass Dämonenaustreibung in dem Sinne zurückging. Das sieht man auch in der Apostelgeschichte, wie das immer mehr zurückgegangen ist. Der biblische Weg heute, nach Pfingsten, ist der. Da kann sogar ein Besessener sein. Der Heilige Geist beginnt an einem Herz zu wirken. Da kann man gar nicht für. Jesus hat gesagt, es kann niemand zu mir kommen. Es zieht ihn denn der Vater. Wie zieht denn der Vater? Durch den Heiligen Geist. Da ist ein Mensch, der will vielleicht gar nichts über Jesus wissen. Und auf einmal, ohne dass er je dafür gebetet hat, kriegt er Interesse hier. Merken Sie? Haben Sie vielleicht auch so erlebt? Man wird suchend, verlangend, fragend. Der Heilige Geist beginnt, einen Menschen zu erwecken. Wir hatten jetzt in Kassel unter anderem, da war ein Ehepaar, und die sagten, Herr Lieb, wir möchten Ihrem Missionswerk Mitternachtsruf danken, denn wir haben dadurch zum Glauben an Jesus gefunden. Wir waren beide also ganz ungläubig, ich gebe das jetzt so sinngemäß weiter, ungläubig, gar nichts am Hut. Und irgendwann auf einmal mein Mann, er wurde auf einmal ein bisschen suchend und offen und so und alles keinen Sinn etc. etc. Und dann irgendwoher hat der eine Zeitschrift Mitternachtsruf gekriegt, die war damals 8 Jahre alt und hat da drin gelesen. Und da habe ich mich nur aufgeregt. Da habe ich gedacht, Mensch, was liest du denn hier, so ein altes, vergammeltes Blatt? Ja? Und dann habe ich geforscht im Internet und dann habe ich gemerkt, oh, die gibt's ja noch, die Zeitschrift, und die wird ja kostenlos angeboten. Bestelle ich die. Und dann habe ich die bestellt und jetzt sind wir beide gläubig. Sowohl der Mann als auch die Frau. So macht das der Heilige Geist. Er erweckt ein Herz und dann geht der Mensch auf die Wirkung des Heiligen Geistes ein. Jetzt ist der Mensch natürlich gefragt, sein Wille, ja, seine Entscheidung. Jetzt geht der Mensch auf die Entscheidung ein oder auf das Wirken des Geistes und er entscheidet sich für Jesus. Und da kann, das ist nicht zwingend notwendig, aber jetzt kann seelsorgerliche Hilfe natürlich Hilfe sein. Das ist ja klar. Aber nicht irgendwie durch ganz spezielle, sag ich jetzt mal in Anführungsstriche, Beichtväter oder ganz besonders bevollmächtigte Dämonenaustreiber. Meistens geht das durch einen gläubigen Kreis, die dir helfen, oder vielleicht die Leitung einer Gemeinde, ja, die dir beistehen, oder die Eltern oder was es auch ist, dass man den Schritt dann zu Jesus tut. Man kann es aber auch ganz alleine tun. Also ich kenne Leute, die waren so mit Sünden beladen, die haben nur noch eins gesagt, Herr, ich brauche dich. Dann waren die wiedergeboren. Weil da steckt ja alles drin in diesem Anrufen des Namens des Herrn. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Steckt ja alles drin. Das Buße drin, das Umkehr, das ist alles drin. Also würde ich ja den Jesus nie anrufen. Und dann der Heilige Geist zieht dann in einen Menschen ein und es wird alles neu. Er ist jetzt von Neuem geboren. Und danach kommt es dann natürlich durch Gemeinschaft, durch Bibel und Gebet, Gottesdienste etc., Gebetsstunden und so, wachstümlich zu einer fortschreitenden Veränderung im praktischen Leben. Das ist eigentlich die biblische Reihenfolge, wie wir sie heute haben seit Pfingsten. Darum ich möchte da eben nochmal hinweisen auf dieses Buch, dass Sie sich das wirklich besorgen. Ein Christ kann wohl unter dämonischen Anfechtungen kommen, das ist ja klar, wie auch Hiob zum Beispiel. Ja? Aber es gibt keine Bibelstelle, die besagt, dass ein wiedergeborener Christ noch besessen sein könnte. Also ich habe keine gefunden. In einem Gläubigen wohnt der Heilige Geist. Und der Geist, so sagt es die Bibel im Neuen Testament, bleibt in uns. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass der Heilige Geist sich mit einem Dämon die Wohnung teilt. Robert Dean und Thomas Eyes schreiben dazu: Stellen Sie sich vor, der Heilige Geist lebt im materiellen Haus eines Gläubigen. Und jedes Mal, wenn ein Dämon an die Tür klopft, öffnet der Heilige Geist. Ich denke mal, dass der Dämon dann das Weite zieht. Klar, wir halten uns von Sünden fern, die uns beflecken können. Dazu ermahnt uns ja der Heilige Geist. Ja? Wir wollen alles, was dämonisch ist, was okkult ist, das weisen wir radikal ab, weil wir können schon angefochten werden. Auch ein Christ kann auch in Süchte fallen. Aber besessen werden? Kinder, ihr seid aus Gott und jeder und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. 1. Johannes 4, Vers 4. Kolosser 1, 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ist das wahr oder nicht? Er hat. Auch ist es geschehen. Ein für alle Mal Tatsache. Nicht er wird, er ist dabei. Es kann auch verhindert werden. Er hat uns versetzt aus dem Reich der Finsternis in sein Reich. Und 2. Thessalonicher 3, 3. Und damit möchte ich schließen. Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Also, Schlussessenz, wir sehen etwas Prophetisches hier in diesem Kapitel. Das ist damals wirklich passiert. Dämonen fahren in 2000 Schweine, werden durch Jesus Christus ausgetrieben, bringen das in Verbindung mit dem letzten Gericht. Dann sehen wir eben diesen prophetischen Aspekt, diese Ähnlichkeiten oder sagen wir mal Parallelitäten, Parallelen zu unserer Zeit heute, auch zu Israel und die Vermischung und sowas und wie es sich zukünftig noch entwickelt in der Offenbarung. Und dann persönlich, jeder kommt zur Ruhe, jeder wird befreit, egal von was, wenn er Jesus Christus anruft. Und er wird gerettet. Und jeder Christ hat bleibend in sich den Heiligen Geist Gottes. Und der wirkt in uns und der treibt uns und der ermahnt uns. Und wenn unsere Beziehung durch unser Fehlverhalten zum Vater getrübt ist, dann setzt er alles daran, dass wir sagen, oh Herr, reinige mich hier, ich will zu dir zurück. Und da möchte ich noch, ich hätte das angeboten jetzt im zweiten Punkt, aber der erste hat jetzt lange genug gedauert, ne? Im zweiten Abschnitt hätte ich das angeboten, aber da ich sowieso schon hier oben habe und wir haben es im Büchertisch aufliegen, biete ich das jetzt auch noch an und ich muss Ihnen dazu etwas sagen. Das Buch heißt Schluss mit Halbheiten. Ein klärender Blick auf die Fakten des Heils. Ich habe das Anfang der Woche bei uns am Büchertisch entdeckt. Jemand der Verantwortlichen hat das bestellt und dann hat mich interessiert, ich habe das zu mir genommen, ich habe da auch vorher schon mal drüber gelesen. Und dieses Buch, das sage ich Ihnen jetzt, ist vielleicht eine Revolution, besonders für eingefahrene Christen. Es ist möglich, dass dieses Buch Sie schockiert, weil wir in gewissen Dingen so eingefahren sind. Es ist aber auch möglich, und diese Hoffnung habe ich, dass dieses Buch Sie erweckt und Sie befreit von Dingen, die so eingefahren sind, und Sie werden manches, ich sage nur, den Begriff der Vergebung in einem ganz neuen Licht sehen. Dieses Buch liegt am Büchertisch aus. Wir haben noch welche nachbestellt. Und ich denke, es wird seelsorgerlich, wird es Ihnen einen großen Gefallen tun. Oder Sie werden sich so ärgern, wenn Sie an dem Alten festhalten wollen, dass Sie es uns um die Ohren schlagen. Vielleicht, ich hoffe nicht. Ich hoffe im Gegenteil, dass Sie sagen, hier prüfe ich ganz sachlich, was sagt die Bibel? Und nichts anderes tut das, dieses Buch. Das Buch tut nichts anderes als Fakten aufzeigen, die in der Bibel ausgesagt werden. Im Blick auf Heil kann man wieder verloren gehen. Was ist Wiedergeburt? Was bedeutet das? Wie ist das mit Vergebung? Werden wir als Christen noch Sünder genannt? War ein alter Bruder hier in der Gemeinde. Ich hatte mal eine Verkündigung und nachher, also ist schon, eigentlich ist schon Amen jetzt, ne? Kam ein alter Bruder auf mich zu und da sagte der zu mir, Norbert, glaubst du, dass du noch ein Sünder bist? Und ich sage, ja, selbstverständlich. Natürlich bin ich noch ein Sünder. Merke ich immer wieder. Und sagt er, nee, das glaube ich nicht. Ich sage, wie? Ja, wo steht das in der Bibel, dass ein Christ, ein wiedergeborener Christ, noch ein Sünder, als Sünder bezeichnet wird? Er kann noch sündigen. Aber wo wird er in der Bibel als Sünder bezeichnet? Wo? Ja, ich sage, kein Problem, da suche ich. Ja, bin immer noch am Suchen. Ganz interessant. Das hat doch eine Funktion. Das bedeutet nicht, dass wir nicht Reinigung bräuchten, ja, und immer wieder unsere Beziehung zu Gott. Und dass wir tatsächlich sündigen. Aber unsere Stellung in Christus, ihr Lieben, ist fantastisch. Wer das glaubt, das ist fantastisch. Amen.